ARD. Niemals hätte ich geglaubt, dass wir diese Folge mal aufzeichnen werden. Wir sprechen über einen Fall, an den sich manche von euch bestimmt noch gut erinnern. Es ist nämlich der erste Fall, über den wir je gesprochen haben, aus dem April 2024. Darin geht es um den Mord an einem Mann in Hamburg-Borgfelde in seinen eigenen vier Wänden. Und unter Verdacht stand damals eine Frau aus Kolumbien. Über Monate steckt die Hamburger Justiz diese Frau dann in Untersuchungshaft, bis irgendwann rauskommt, sie kann es gar nicht gewesen sein. Also wirklich ein Justizskandal, von dem wir euch da erzählten und an dessen Ende wir euch den Hinweis auf den oder vielleicht ja auch die wahren Täter schuldig bleiben mussten. Es gab nämlich überhaupt gar keine Spuren. Die Polizei musste dann nach dem Freispruch für die Frau wieder bei Null anfangen und dann 2024, also anderthalb Jahre später, ergab sich was, womit du, Elke, wohl auch nicht mehr gerechnet hättest.
Nee, nämlich wie aus dem Nichts eine heiße Spur durch einen puren Zufall. Und diese Spur, die führt letztlich dazu, dass die wahren Mörder wirklich noch geschnappt und verurteilt werden können. Wir erzählen euch, wie sich die Tat wirklich zugetragen hat und vor allem auch, wie es der damals unschuldig inhaftierten Frau damit geht, dass plötzlich bekannt wird, wem sie ihre wirklich sehr dramatische Geschichte zu verdanken hat. Und wie es für sie dann ist, den wahren Tätern dann sogar im Gericht persönlich zu begegnen.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner, Journalistin und Juristin und das Ganze habe ich in einem Job zusammengefasst. Ich arbeite nämlich als Gerichtsreporterin in Hamburg und hier in diesem Podcast erzähle ich euch von meinen spannendsten Fällen.
Moin, ich bin Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und freue mich auch, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesen Podcast, den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich aber, ihn in der ARD-Audiothek zu abonnieren. Dann hört ihr uns nämlich immer zwei Wochen früher. Und in dieser Audiothek, da findet ihr natürlich auch unsere erste Folge noch. Die heißt Das Schicksal einer Mutter in Untersuchungshaft. Und wenn ihr sie nicht kennt, ich finde, nachhören lohnt sich schon. Das ist wirklich eine herzzerreißende Geschichte. Und Achtung, Spoiler, hier kommt sowas wie eine Mini-Zusammenfassung. Wir haben einen toten Mann in seiner Wohnung in Hamburg-Borgfelde. Wir haben eine zu der Zeit illegal in Hamburg lebende Reinigungskraft namens Juladi. Und sie gerät ins Visier der Fahndung. Und obwohl sie ein handfestes Alibi von einer Kollegin hat, bleibt Juladi ein gutes halbes Jahr in Untersuchungshaft. Getrennt von ihrem noch sehr, sehr kleinen Säugling. Und am Ende, und das zieht sich, dieses Ende, ist das Gericht dann doch von Juladis Unschuld überzeugt. Sie wird freigesprochen. Und es ist ja wohl klar, dass wir jetzt erzählen, wie sich der Mord an Benito, so heißt das Opfer, wirklich zugetragen hat. Hier kommt also der von euch vielfach gewünschte zweite Teil. Ich glaube, Elke, du musst uns erstmal erzählen, wieso die ganze Geschichte überhaupt wieder Fahrt aufgenommen hat. Dadurch, dass sich die Polizei ja damals so schnell und dann ja fälschlicherweise auf Juladi eingeschossen hatte, ist ja wertvolle Ermittlungszeit draufgegangen. Also insgesamt sind ja 2 Jahre in die falsche Richtung ermittelt worden. Und dann gibt es plötzlich Verhaftungen?
Ja, das ist im November 2023, also über ein Jahr, nachdem Juladi freigesprochen worden war. Da lese ich plötzlich völlig unvermittelt eine Polizeimeldung. Die Polizei hat wegen eines Mordverdachts 2 Männer verhaftet, heißt es da erstmal so ganz nüchtern. Einen an seiner Wohnanschrift in Hamburg, in Farmsen-Berne, dem Stadtteil. Einen zweiten einen Tag später in Nordrhein-Westfalen. Es heißt, dieser Mann sei auf der Flucht gewesen. In diesem nüchternen Polizeideutsch, in dem solche Meldungen immer verfasst sind, da erkenne ich diesen Fall erstmal kaum wieder. Irgendwann realisiere ich dann aber plötzlich, dass es um den Mordfall Borgfelde geht und ich bin echt total elektrisiert. Also ich denke in dem Moment, ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Neue Verdächtige in diesem Fall, neue Spuren, nachdem die, wie du ja gesagt hast, einfach so wahnsinnig viel Zeit haben verstreichen lassen, nachdem sie sich auf Juladi eingeschossen hatten. Erstmal, ich habe da natürlich gleich sehr viele Fragen zu, aber die Polizei ist natürlich recht wortkarg aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer so schön heißt. Ich weiß also erstmal nur, dass es Tatverdächtige gibt und dass sie aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik stammen. Das ist in dem Zusammenhang jetzt wichtig, weil wenigstens einer der beiden schon dabei gewesen sein soll, sich in sein Herkunftsland abzusetzen. Und wenige Tage später wird dann sogar auch noch ein dritter Mann verhaftet, der jetzt in Hessen.
Also du sagst, da ist von Flucht die Rede, allerletzte Gelegenheit, sie hier doch noch zu verhaften und vor Gericht zu bringen?
Ja, und genauso kommt es dann auch. Die Staatsanwaltschaft, die klagt die 3 an wegen Mordes an Benito. Und am 20. Mai 2025 beginnt vor dem Hamburger Landgericht dann ihr Prozess.
Den Wiedereinstieg in diesem Fall finde ich schon wirklich ein bisschen unglaublich. Und jetzt erlebst du ja diese Typen erstmals live und in Farbe vor Gericht. Erzähl mal, Elke, wie sind denn die drei?
Also erstmal so ein paar Fakten zu ihnen. Sie sind 32, 36 und 38 Jahre alt. Sie heißen Jeffrey und Stalin und John. Jeffrey und Stalin sind Brüder. Die beiden stammen aus der Dominikanischen Republik. Der dritte Angeklagte, also John, der ist Kolumbianer. Zwei von ihnen tragen an diesem ersten Prozesstag ein weißes Hemd, als sie in den Saal gebracht werden. Sie geben sich, kann man sagen, eher so ein bisschen unbeteiligt, lässig, cool. Hinten im Zuschauerraum, da sitzen einige Angehörige und Bekannte. Von einer Frau werde ich zum Beispiel später erfahren, dass sie die Freundin eines der Angeklagten ist. Zwei von denen, also von den Angeklagten jetzt, gehen einfach scheinbar komplett ungerührt zu ihrem Platz neben den Anwältinnen und Anwälten. Einer lächelt so ein bisschen schüchtern in den Zuschauerraum. Also schon das ein wirklich komplett anderes Setting als im ersten Prozess. Damals diese einzelne Frau Yolandi, ne, auch Kolumbianerin, flankiert von ihren beiden Anwältinnen. Und die hatte einfach total große Angst, das hast du ja angesehen. Ne? Sie wusste ja kaum, was ihr da gerade passiert. Auf eine Art war das Ganze so surreal, weil sie ja wirklich genau wusste, dass sie unschuldig ist.
Ja, weil sie damals von ihrer Kollegin ein wirklich gutes und handfestes Alibi hatte. Und ich muss sagen, das hat mich auch wirklich nachhaltig beeindruckt, dass das ja offenbar gar nichts wert war.
Ja, und deshalb musste Yolandi ja auch wirklich befürchten, dass sie verurteilt wird wegen Mordes. Also das heißt, da auch nie wieder raus in Freiheit kommt. Es war echt eine entsetzliche Situation für sie. Und sie hat auf eine Art auf mich immer schon so als Person, als Frau sehr stark gewirkt, aber gleichzeitig natürlich auch komplett verzweifelt.
Und jetzt also diese drei Männer, die sich eher lässig geben. Ich bin jetzt natürlich super gespannt, Elke, was die Staatsanwältinnen sagt, wie und vor allem, warum sie Benito ermordet haben sollen. Die Anklage lautet ja Mord.
Genau. Die Staatsanwältin wirft ihnen gemeinschaftlichen Mord aus Habgier vor, in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Sie geht davon aus, dass die drei Benito ermordet haben, weil sie bei ihm Schulden eintreiben wollten. Und zwar Schulden, die er bei Prostituierten gehabt haben soll. Das ist zu dem Zeitpunkt die Version. Dafür, um eben diese Schulden einzutreiben, sollen die drei dann getarnt als falsche Paketboten in die Wohnung von Benito gekommen sein. Der soll ihnen auf ihr Klingeln einfach nichtsahnend geöffnet haben. Ja, und dann sollen sie ihm mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen und ihn so zu Boden gebracht haben. Laut Anklage haben sie ihn dann mit Kabelbindern gefesselt und sich auf seinen Brustkorb gesetzt, wodurch erstmal mehrere Rippen brachen. Und dann haben sie auch noch die Atemwege so zugedrückt, dass Benito erstickte. Dann sollen sie die Wohnung nach Geld abgesucht haben und geflohen sein. Das ist die Version der Staatsanwältin. Als ich das alles höre, ne, vor allem das mit den Prostitutionsschulden, da erkenne ich den Fall von damals wirklich kaum wieder. Eine komplett neue Geschichte, ein völlig anderer Hintergrund. Also wenn ich den Namen von Benito nicht wiedererkannt hätte und die Adresse seiner Wohnung, dann hätte ich echt geglaubt, im falschen Prozess gelandet zu sein. Und damit mit dieser Anklageverlesung ist der erste Prozesstag dann auch schon zu Ende.
Weiter geht's dann am 2. Juni.
Die Angeklagten wirken an diesem Tag schon wieder auch, finde ich, recht locker, als sie in den Saal kommen. Einer, der lächelt in den Zuschauerraum und winkt da auch einer Frau zu. Einer begrüßt seinen Anwalt freundlich mit Handschlag, so als wenn die jetzt Geschäftspartner wären. Na gut, sind sie auf eine Art dann auch. Nur der Dritte, der huscht einfach schnell, ohne aufzublicken, zu seinem Platz.
Nach der Anklageverlesung dürfen sich ja jetzt die drei Angeklagten selbst äußern. Tun sie das? Sagen sie aus und klären dann damit endlich auf, nach so vielen Jahren, was damals passiert ist?
Na, da muss ich dich leider enttäuschen, Anna. Die drei sagen nämlich selber erstmal nichts. Und zur Erinnerung auch noch, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Solange sie nicht rechtskräftig verurteilt sind, müssen wir auch noch davon ausgehen, dass sie unschuldig sein könnten. Und dann könnten sie natürlich auch gar nichts aufklären. Aber, kleiner Spoiler, extra für dich und deine Neugierde, es deutet sich an diesem Tag an, dass sie doch was zu sagen haben und es in Richtung eines Geständnisses auch gehen könnte. Ein Anwalt sagt an diesem Tag nämlich auf die Frage der vorsitzenden Richterin, ob vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann mit einer Aussage zu rechnen sei. Er, also der Anwalt, sagt, ich fände es sinnvoll, sich hier einzulassen. Und mein Mandant, der denkt das auch. Das ist der Anwalt des Älteren der beiden Brüder jetzt. Und der sagt noch, vielleicht bleibt es ja nicht bei dem Vorwurf, vielleicht gibt es ja eine rechtliche Abweichung.
Eine rechtliche Abweichung. Ich fürchte, Elke, das musst du mal übersetzen. Ich weiß jedenfalls nicht, was der Anwalt damit sagen will.
Der Anwalt meint eine Abweichung von der Anklage. Also für mich zeichnet sich in dem Moment eigentlich schon ab, wie seine Verteidigungsstrategie aussehen wird. Sein Mandant gesteht, bei dem Überfall auf Benito in der Wohnung dabei gewesen zu sein, versucht aber, den Mordvorwurf wegzubekommen. Also eine alternative Tatversion dazu erzählen im Gericht, für die er dann eine geringere Strafe bekommen könnte.
Weil bei Mord ja von vornherein feststeht, da muss das Urteil dann lebenslang heißen. Und du meinst, er will das Mordmerkmal wegbekommen, sodass dann sein Mandant in Anführungszeichen nur noch wegen Totschlags verurteilt wird?
Davon gehe ich in diesem Moment zumindest aus, ja. Totschlags oder vielleicht sogar noch was Geringeres, ne? Nur Einbruch mit fahrlässiger Tötung, da ist ja einiges denkbar, wie es auch gelaufen sein kann. Hier ist es offenbar so, das deutet sich da auch schon so ein bisschen an, dass es gegen diesen Angeklagten, das ist John, ziemlich belastendes Material gibt. Als er in Verdacht geraten ist, da hatte die Polizei nämlich sein Handy abgehört und wohl auch seine Wohnung. Und daraus scheinen sich Hinweise zu ergeben, dass er wirklich einer der Täter ist. Weil die drei aber erstmal nichts sagen, steigt das Gericht direkt in die Beweisaufnahme ein und vernimmt dann auch direkt den ersten Zeugen. Das ist der Neffe von Benito, also des damals getöteten Mannes. Und dieser Neffe, der hatte ihn damals im Mai 2022 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der Neffe erzählt die Vorgeschichte, also warum er an einem Abend überhaupt zu seinem Onkel Benito gefahren war und wie er ihn dann tot in seiner Wohnung gefunden hat.
Das haben wir in der ersten Folge recht ausführlich erzählt, weil niemand aus der Familie Benito erreichen konnte und sie sich dann irgendwann wirklich Sorgen gemacht hatten.
Genau, und die weiteren Details, glaube ich, tun ja nicht so viel zur Sache, die lasse ich jetzt an der Stelle auch mal weg. Interessant an der Aussage ist aber Folgendes. Das Gericht hat es ja jetzt ja mit einer völlig anderen Fallkonstellation zu tun als noch im ersten Prozess. Vor allem der Hintergrund des Mordes soll es ja was komplett anderes sein, nämlich eben diese Schulden aus Prostitution. Und deshalb versucht die Kammer erstmal abzuklopfen, ob das so stimmen kann. Erster Schritt dafür. Sie versucht rauszufinden, ob Benito wirklich überhaupt zu Prostituierten gegangen ist. In diese Richtung stellt der Vorsitzende Richter dem Neffen deshalb erstmal so ein paar Fragen. Auch ob Benito eine Beziehung hatte und all sowas. Der Neffe sagt, ja, mein Onkel, der mochte Frauen. Ich weiß aber nicht, ob er eine feste Beziehung hatte. Er hat aber immer wieder Frauen kennengelernt. Frage der Richterin, gab es da auch mal was mit Prostitution? Antwort, nicht, dass ich wüsste. Es geht dann auch noch um die Frage, ob Benito eigentlich viel Geld zu Hause hatte. Es ist bekannt, dass er wenige Monate vorher sein spanisches Restaurant verkauft hat, das er lange betrieben hatte. Und da fragt die Richterin die Vorsitzende jetzt nach dem Verkaufserlös. Der Neffe sagt, dass Benito für sein Lokal seines Wissens 250.000 Euro bekommen hat. Ja, und dann, Anna, passiert an diesem Tag noch eine Sache, die mich sofort echt aufhorchen lässt. Die Vorsitzende Richterin sagt, dass sie an einem der nächsten Tage Yoladi als Zeugin laden will.
Yoladi als Zeugin in diesem Prozess, eine Frau, die in ihrem eigenen Prozess schon ein Martyrium hat durchmachen müssen, die ja dann irgendwann so froh war, sich endlich von all dem freimachen zu können, endlich wieder ihr eigenes Leben leben zu können. Und nun wird sie mit dem, womit sie eigentlich abgeschlossen hat, wieder konfrontiert. Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön schlimm. Wie soll sie denn überhaupt zur Aufklärung beitragen können?
Ich muss sagen, dass ich in dem Moment auch wirklich verwundert bin. Damit habe ich auch echt nicht gerechnet, dass Yoladi jetzt in dem Prozess nochmal aussagen muss, weil ich mich natürlich auch frage, ja, was soll sie denn jetzt irgendwie sagen? Es gibt da auch noch gleich so ein kleines juristisches Problem an dieser Stelle. Es ist ja so, dass Yoladi unter Umständen ein Zeugnisverweigerungsrecht haben könnte. Sie hat ja in ihrem ersten Prozess immer beteuert, dass sie unschuldig sei. Da in dem ersten Prozess, da war sie aber ja Angeklagte. Und wir wissen, als Angeklagte darfst du, wenn es sein muss, auch lügen. In dem nächsten Prozess wäre es aber so, dass sie als Zeugin geladen werden würde. Und als Zeugin bist du zur Wahrheit verpflichtet. Also mal so ganz rein theoretisch, ne? Ich meine, wir wissen ja von ihrem Alibi, wir wissen, es wird nicht so kommen, aber in der Theorie ist es so, dass sie, wenn sie aussagt als Zeugin, die Wahrheit sagen muss. Und wenn sie wirklich die Mörderin gewesen wäre, müsste sie da dann sagen, ich bin doch die Mörderin. Damit würde sie sich selber ja sehr belasten. Und deswegen, weil diese Gefahr besteht, hätte sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und deswegen gibt es ja noch so einen kleinen Einschub, dass jetzt die Anwältin von Yoladi erstmal mit Yoladi überhaupt sprechen soll, ob sie überhaupt zur Aussage bereit ist oder ob sie sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht beruft, weil sie sonst natürlich gar nicht erst geladen werden müsste.
Aber Yoladi beruft sich dann doch nicht drauf. Sie will als Zeugin aussagen. Und deshalb kommt sie über 2 Jahre nach ihrem Freispruch tatsächlich wieder ins Strafjustizgebäude. Gleich wird sie den Männern gegenübertreten, die ja, wie es aussieht, für das Drama ihres Lebens verantwortlich sind. Der Fall hat damals ja, Elke, für so viel Aufsehen gesorgt. Das ist doch jetzt dann bestimmt wieder so ein Prozess, wo ein Wahnsinnspresserummel vor der Tür ist, oder?
Du wirst es kaum glauben, aber ich bin an dem Tag die einzige Journalistin da vor Ort.
Die einzige? Das kann ich ja kaum glauben bei der Vorgeschichte.
Also ich kann mir das nur so erklären, dass die Kolleginnen und Kollegen den Fall wirklich nicht wiedererkannt haben. Also als den, der 2 Jahre vorher eben für so viel Aufsehen und ja auch wirklich Erschütterung gesorgt hatte. Nach dem Auftakt war da nie wieder jemand hingekommen zu diesem Verfahren. Ich war da die ganze Zeit die einzige Reporterin. Ja, und deshalb wusste ich dann natürlich auch als Einzige, dass Yolady an diesem Tag kommen würde. Flankiert von ihren beiden Anwältinnen läuft sie dann also, als sie kommt, über den Flur. Aufrecht, aber auch durchaus nervös. Sie sieht so ein bisschen verändert aus, finde ich. Das macht wahrscheinlich schon die Frisur. Sie hat die Haare ja damals immer offen getragen. Jetzt hat sie sie in einem Dutt so auf dem Oberkopf zusammengebunden. Das wirkt einfach so ein bisschen strenger. Dann trägt sie so ganz große silberne Kreolen in den Ohren. Ansonsten eine unauffällige, so ein bisschen schicke weiße Bluse. Als ich sie da sehe, habe ich natürlich sofort den Impuls, sie fragen zu wollen, wie es ihr jetzt geht und vor allem, wie das denn jetzt für sie ist, wieder ins Gericht kommen zu müssen. Aber gleichzeitig will ich sie damit natürlich auch nicht überfallen. Ich meine, was für eine Situation, ne? Sie muss so dermaßen aufgeregt sein. Da braucht sie sicherlich nicht auch noch eine Reporterin, die sie jetzt hier befragen will. Deshalb mache ich es dann so, dass ich erstmal nur kurz ihre Anwältinnen anspreche und sie bitte, Yolady zu fragen, ob sie wohl kurz mit mir sprechen wird, wenn sie den Auftritt gleich überstanden hat. Das fragt die Anwältin sie dann auch und Yolady, die sagt ja, sie wird später mit mir sprechen. Und dann geht sie rein in den Saal.
Also trotz der Aufregung und trotz der Déjà-vu-Gefühle, das muss doch für Yolady auch irgendwie ein ziemlich geiler Moment gewesen sein. Endlich Gerechtigkeit, oder?
Ja, irgendwie denke ich schon. Es geht ja schon damit los, dass sie auf der ganz anderen Seite des Saals sitzt, ne? Das 237. Vor 2 Jahren, da war sie die Angeklagte. Da hat sie auf der Anklagebank gesessen, logisch. Das war dann in dem Fall direkt vor dieser kleinen Holztür, die da in diesen unterirdischen Gang führt, der den 237 direkt mit dem Untersuchungsgefängnis verbindet. Damals war sie jeden Morgen durch diesen Gang und diese Holztür reingeführt worden von Justizbeamten. Und jetzt kommt sie alleine vorne durch die große Flügeltür, ja, und sitzt auf der anderen Seite vor den Fenstern, eben auf dem Platz für die Zeuginnen und Zeugen. Sie hat eine ganz andere Rolle und von ihrem Platz aus, der ist auch noch so ein bisschen leicht erhöht, da schaut sie direkt auf die 3 Angeklagten. Man könnte sagen, sie schaut auf sie runter.
Krass. Ich beobachte mich dabei, dass ich mich ein bisschen für sie freue. Das muss schon wirklich ein gutes Gefühl gewesen sein. Wie reagiert sie denn auf sie?
Also sichtbar reagiert sie auf diese 3 Männer erstmal gar nicht. Aber was ich auffällig finde, Yolady, die schaut sie die ganze Zeit total intensiv an. Also wirklich sehr intensiv. Mit so einem ganz ruhigen Blick, das wiederum unauffällig, aber einfach komplett ohne Pause. Also zwischendrin muss sie natürlich die Fragen der Richterin beantworten. Dann dreht sie sich immer so zur Seite, nach rechts rum zum Richterpult, um die Richterin noch anzuschauen. Aber sobald sie eine Frage beantwortet hat, dreht sie den Kopf wieder sofort nach vorne und schaut auf die 3 Männer.
Also Yolady reagiert wenig und die 3 Männer, reagieren die?
Nee, die schauen weg. Die Sitzordnung, die ist so, dass die beiden Brüder ohnehin nach vorne zum Richtertisch schauen. Die müssten sich zu Yolady jetzt explizit umdrehen, wenn sie sie sehen wollten. Und das tun sie halt einfach nicht. Der dritte aber, John, der sitzt genau da, wo Yolady 2 Jahre vorher immer sitzen musste. Also ihr wirklich frontal gegenüber, so wie wir beide jetzt, Auge in Auge. Und manchmal schaut er sie auch wirklich kurz an, meistens aber schaut er einfach an ihr vorbei oder was weiß ich, vor sie auf den Tisch oder zu seinem Anwalt.
Wäre ja auch eine Gelegenheit für ihn, sich bei ihr zu entschuldigen. Macht er das? Nutzt er die Gelegenheit?
Nee, die 3 sagen nichts. Die Vernehmung von Yolady, die ist dann insgesamt auch recht kurz. Die Richterin belehrt sie erstmal über ihre Rechte, wie sie es natürlich bei allen Zeuginnen und Zeugen vorab erstmal tun muss. Sie sagt dann nochmal ausdrücklich, also wenn sie in irgendeiner Weise mit dem Tod von Benito zu tun hatten, dann müssen sie hier keine Angaben machen. Aber wenn sie bei einer wahrheitsgemäßen Aussage zugeben, dass sie was damit zu tun haben, dann wäre das ein Grund für einen erneuten Prozess gegen sie. Und deswegen fragt sie halt nochmal einmal ausdrücklich, wollen sie aussagen? Und Yolady sagt sehr entschieden und bestimmt ja.
Mal Hand aufs Herz, wenn ihr an Geschichte denkt, an Menschen, die Großes geleistet haben und dafür dann auch im Geschichtsbuch genannt werden, wer fällt euch da spontan ein? War es ein Mann oder war es eine Frau? Ich vermute mal, es war ein Mann. Dabei gibt es so, so viele tolle Frauen, die auch damals schon Großes geleistet haben. Also Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen und auch Role Models. Und deshalb empfehlen wir euch diese Woche den Podcast Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. In jeder Folge stellt euch Schauspielerin Milena Straube eine vergessene Heldin vor und erklärt euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihre Namen kennen sollten. Unbedingt mal reinhören. Lost Sheroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Und wir verlinken euch das Ganze dann auch noch in unseren Shownotes. Yuladi also wieder im Gerichtssaal 237 und das offenbar mit einer Mission. Sie will aussagen.
Die Richterin fragt Yuladi erstmal, ob sie die drei Angeklagten kennt. Antwort: Nein. Dann wird sie zu ihrem Kontakt zu Benito befragt.
Ja, den kannte sie ja, weil sie mal bei ihm Probe geputzt hatte.
Das erzählt Yuladi jetzt auch, also wie sie sich kennengelernt hatten und wie es kam, dass sie dann wirklich mal bei Benito in der Wohnung war und da seine Hemden gebügelt hat. Sie sagt, das war der einzige Tag, an dem ich ihn gesehen habe. Die Richterin fragt Yuladi dann, ob sie Sex mit Benito hatte. Sie begründet das auch und sagt, dass von Yuladi umfangreich DNA am Körper von Benito gefunden worden sei. Sie sagt, auch am Penis. Das ist schon erstmal eine ganz schön konfrontative Situation, muss ich sagen. Also diese Richterin, die kenne ich schon lange. Die tritt immer recht, ja, zackig und so ein bisschen kurz angebunden barsch auf. Aber hier finde ich ihren Ton überraschend scharf.
Das finde ich jetzt tatsächlich auch überraschend, zumal sich in meinem Kopf so ein bisschen festgesetzt hat, dass das Gericht ihr gegenüber erstmal ziemlich kleine Brötchen backen müsste, nach all dem, was ihr über Monate dann ja zu Unrecht widerfahren ist.
Yuladi schafft es aber immerhin, ganz ruhig zu bleiben. Sie sagt, aber es kann ja sein, dass die DNA da ist, weil ich bei Benito ja Wäsche gebügelt und seine Wohnung sauber gemacht habe. Die Richterin spricht dann nochmal das Motiv an, das Yuladi damals unterstellt worden war und sagt, aus der Handyauswertung damals habe sich ergeben, dass sie, also Yuladi, sauer auf Benito gewesen sei, weil sie sich von ihm einen Job erhofft und den dann aber nicht bekommen hatte. Dazu sagt Yuladi aber nur knapp, ja, das weiß ich jetzt irgendwie nicht. Sie wird dann noch gefragt, wo sie am 12. Mai 2022 war, also an dem Tag, als Benito ermordet wurde. Und dazu sagt sie, bei meiner Arbeit im Hotel. Ja, und das war's dann im Grunde auch schon. Es gibt dann nur noch so ein paar wenige kleine Nachfragen und sie kann wieder gehen.
Jetzt kommt ja dein Treffen, jetzt kannst du mit Yuladi sprechen. Wie ist denn das?
Also ich gehe direkt mit raus, ja, Yuladi wieder durch die große Flügeltür. Es gibt dann erstmal noch so einen kleinen Flur, ehe es auf den eigentlichen Gang da vom 237 geht. Und da auf diesem kleinen Vorflur, da bleibt Yuladi, als sie aus dem Gerichtssaal raus ist, erstmal stehen. Sie atmet ganz tief durch, das kann man richtig sehen, ne? Wie sie so ganz tief erstmal so ausatmet. Dann faltet sie die Hände kurz, wie so zu einem Stoßgebet gen Himmel, so als wenn sie sich jetzt ganz oben dafür bedanken will, dass es überstanden ist. Und dann gibt es ja noch eine, wie ich finde, wirklich ganz schöne Situation. Da kommt nämlich noch die Dolmetscherin aus dem Saal, die jetzt für sie übersetzt hat und auch damals immer schon während des Prozesses von Yuladi. Und die beiden Frauen, die umarmen sich erstmal ganz herzlich. Das ist schön. Man hat gemerkt, dass sie über den Prozess, den Yuladi damals durchstehen musste, irgendwie so vertraut miteinander sind. Die Dolmetscherin, die übersetzt dann auch freundlicherweise kurz meine Fragen an Yuladi, als ich mich dann endlich traue, sie auch mal anzusprechen. Ich frage Yuladi erstmal, wie das gerade für sie war. Antwort: Schwierig. Und wie sie sich jetzt fühlt? Erleichtert. Und wie war es, den wahrscheinlich wahren Tätern zu begegnen? Heftig. Also erstmal nur so sehr einsilbige Antworten, wo man gemerkt hat, dass sie sich erstmal sammeln musste und dass sie noch gar nicht so viel sagen konnte, dass sie erstmal einfach so echt durchatmen musste. Sie sagt, als sie die Ladung zu ihrer Zeuginnenaussage bekommen hat, da habe sie das erstmal noch gar nicht so berührt. Aber je näher der Termin kam, desto nervöser sei sie dann doch geworden, weil dann doch diese ganze Geschichte wieder hochgekommen ist. Also diese anklagenden Blicke damals im Gericht und die Angst, dass sie da einfach nie wieder rauskommen wird. Ich frage sie dann auch noch, wie es denn für sie war, als sie dann irgendwann gehört hat, dass jetzt drei Männer für die Tat verhaftet wurden. Dazu sagt sie, es war für sie ein ganz schlimmer Gedanke, dass die drei vorher mitverfolgt hatten, wie sie für deren Tat im Knast und vor Gericht gesessen hat. Sie sagt, ja, das hat mich sehr wütend gemacht. Die eine Anwältin von Juladi sagt an der Stelle dann noch, dass es für Juladi natürlich auch eine weitere Form der Rehabilitation wäre, wenn die wahren Mörder jetzt wirklich verurteilt würden. Es sei nämlich auch sehr selten, dass nach einem Freispruch wirklich noch jemand anderes für ein Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann.
Was hier aber noch geschehen soll. Wir gehen zurück in den Saal, Elke, und ich will jetzt natürlich unbedingt hören, wie es denn für die drei Angeklagten weitergeht. Du hast ja vorhin erzählt, dass einer der Anwälte eine spätere Aussage seines Mandanten angekündigt hat. Und sagt er jetzt dann aus?
Ja, es sagen sogar alle drei auch noch aus. Am 3. Juli 2015 sagt der älteste der drei aus, das ist John. Und da, als er aussagt, wird überhaupt erst richtig bekannt, wie die Polizei die drei überhaupt geschnappt hat. Das war nämlich reiner Zufall und offenbar, so kann man es glaube ich wirklich sagen, auch ein bisschen Dummheit von diesem John. Es war nämlich so, dass es gegen ihn einen Haftbefehl in einer ganz anderen Sache gab. Ich weiß jetzt nicht, worum es da ging, aber das tut ja auch wirklich gar nichts zur Sache. Es gab dann auch nochmal, und zwar im Dezember 2023, so einen kleinen Zwischenfall auf der Reeperbahn, in den er irgendwie verwickelt war. Und daraufhin nahm die Polizei ihn mit aufs Revier. Und da auf dem Revier hat die Polizei dann erstmal seine Personalien im Computer gecheckt und hat da diesen offenen Haftbefehl gegen ihn gesehen und hat ihn damit konfrontiert und hat gesagt, ey, gegen Sie gibt's hier einen Haftbefehl, wir können Sie gleich da behalten. Und John, der sagt dann doch tatsächlich, ja, davon, von diesem Haftbefehl weiß jetzt gerade nichts. Er hätte aber ein paar andere Infos, die die Polizei vielleicht interessieren könnten. Er wüsste was zu so einem Mordfall in Borgfelde, das sei so ein paar Monate her. Und dann nennt er einen Namen. Er gibt seinem Kumpel Jeffrey die Schuld an dem Mord.
Das gibt's doch nicht. Vollkommen ohne Not fängt er an, mit dem Finger auf Borgfelde zu zeigen. Also, das klingt jetzt echt ein bisschen merkwürdig und auch irgendwie ungünstig für ihn, um es mal vorsichtig zu formulieren. Schon wirklich strange.
Ja, aber wie aus dem Nichts beschuldigt er Jeffrey. Letztlich lockt er mit dieser Aussage die Polizei aber auch auf seine eigene Fährte. Jetzt sitzt er ja mit Jeffrey und dessen Bruder Stalin auf der Anklagebank. Und John sagt bei der Polizei dann auch direkt noch was zum angeblichen Hintergrund. Jeffrey, der habe bei Benito für irgendwelche Albaner 5.000 Euro eintreiben sollen, Schulden bei Prostituierten.
Jesus, das macht's ja noch verrückter oder zumindest macht's das alles sehr, sehr wenig schlau. Oder wobei, vielleicht hat er ja gehofft, wenn er hier was ausplaudert, dann lässt die Polizei ihm von dem Haken, für den sie ihn ja eigentlich eingesackt hatten. Vielleicht war das so seine Idee.
Also nur so kann ich mir das erklären. Die Beamten ermitteln natürlich sofort los und hören erstmal alle Telefone ab. Also das von Jeffrey, der da beschuldigt worden war, aber natürlich auch das von John. Und da erfahren sie, dass die beiden auch noch zusammen mit Stalin, dem Bruder von Jeffrey, offenbar schon länger als kleine Räuberbande unterwegs sind. Die drei, die tarnen sich offenbar als Paketboten, kommen so in Wohnungen rein und rauben da dann die Leute aus. Sie haben auch eine gemeinsame Chatgruppe, die heißt Making Mucho Money.
Entschuldigung. Der Name ist ja echt grandios. Making Mucho Money. Okay, also als die Polizei, ich finde das wirklich lustig, aber als die Polizei dann genug Material zusammen hat, dann verhaftet sie die Dreier. Was sagt John denn jetzt, wo er selbst ja vor Gericht ist und mit angeklagt ist? Was sagt er zu dem Mord an Benito?
Also letztendlich gesteht er erstmal, dass er dabei war bei der Tat. Er sagt, dass die Sache da in der Wohnung bei Benito in Borgfelde völlig außer Kontrolle geraten sei. Der Plan sei es gewesen, Benito gleich an der Tür mit einer Waffe zu bedrohen, damit er das Geld rausrückt. Dann habe sich Benito aber sehr stark gewehrt. Damit hätten die drei, sagt jetzt John, überhaupt nicht gerechnet. Die Schuld an Benitos Tod, die schiebt er aber den beiden Brüdern in die Schuhe. Er behauptet, dass er selbst, also John, gerade im Wohnzimmer gewesen sei, als Jeffrey und Stalin Benito im Schlafzimmer umgebracht haben. Er habe erst noch die Schreie von Benito gehört und irgendwann sei es dann aber komplett still geworden. Er, John, sei dann zurück ins Schlafzimmer gegangen, habe versucht, den Puls von Benito zu ertasten. Und da sagt er jetzt im Gericht, sei ihm gleich klar gewesen, dass Benito tot ist. Er sagt im Gericht wörtlich, ich wusste da, wir haben Scheiße gebaut. Und dann sagt er noch, ja, es ist jetzt eine hässliche Art, das so auszudrücken, aber ich habe gemerkt, dass wir ihn nicht mehr zum Leben bringen können und deshalb sind wir dann auch einfach gegangen. Das ist zumindest seine Version. Die anderen Angeklagten, die erzählen das ein bisschen anders.
Also laut John seien Jeffrey und Stalin schuld an Benitos Tod, aber Jeffrey schiebt wiederum John die Verantwortung zu.
Genau, er behauptet, er selbst, also Jeffrey, wäre selbst gar nicht mit in der Wohnung gewesen. Die anderen beiden, die seien alleine zu Benito hochgegangen und er habe unten im Auto auf sie gewartet. Was aber deutlich wird mit Prostitutionsschulden, was die Staatsanwaltschaft ja als Motiv vermutet hatte, hat das Ganze offenbar doch gar nichts zu tun. John, der räumt bei seiner Aussage vor Gericht ein, dass er das bei der Polizei frei erfunden hatte und der hat das einfach daher erlogen, so mal kurz spontan. Tatsächlich aber ging es um das Geld, das Benito beim Verkauf für sein spanisches Restaurant bekommen hatte. Es war nämlich so, dass John, das räumt er jetzt so ein, von einer Bekannten gehört hatte, dass Benito das Geld einfach zu Hause in seiner Wohnung hatte. Und da habe er Jeffrey und Stalin erzählt von dieser ganzen Geschichte. Ja, und dann wollten sich die drei das Geld holen.
Und wie ist es für die drei dann nach ihrer Tat weitergegangen?
John sagt, die hätten kaum über die ganze Sache gesprochen. Zitat: Ich hatte den Hals des Mannes, also von Benito, angefasst. Da war mir klar, dass meine DNA da bleiben würde. Ich wusste, sie werden uns finden, früher oder später. Er erzählt dann noch, dass sie die Waffe, die sie dabei hatten, und die Handschuhe und Kabelbinder in verschiedenen Containern verschwinden lassen haben. Ansonsten habe er den anderen beiden nur gesagt, naja, das Einzige, was wir jetzt tun können, ist ruhig bleiben.
Und sag mal, Elke, irgendwann werden Sie ja mitbekommen haben, dass an Ihrer Stelle Yuladi verhaftet wurde. Dass da eine Frau also sehr lange und vor allem sehr unschuldig in U-Haft sitzt. Sagen Sie da was zu?
Dazu sagt John, als ich ein paar Monate später gelesen habe, dass eine Frau wegen des Mordes beschuldigt wird, habe ich einen Screenshot der Nachricht an die Making Mucho Money-Gruppe geschickt. Und einer von den dreien habe dann geantwortet, ein trauriger Fall. Aber ansonsten sagt John, hat eigentlich jeder sein Leben weitergelebt. Dass sie außer Benitos Leben auch noch das von Yuladi irgendwie zerstört hatten, das schienen sie, so klang es da ehrlich gesagt, überhaupt nicht weiter zu quälen. John erzählt noch, dass Stalin ihm mal erzählt habe, für ihn sei es schwierig, sein Geheimnis für sich zu behalten und es gar nicht seiner Partnerin erzählen zu können. Also das war so ihr Problem, ne? Geheimnis behalten müssen, aber echt nicht das Schicksal von Benito und Yuladi. Jetzt im Gericht versucht John wenigstens so ein bisschen Reue zu zeigen. Er sagt, ja, ich fühle mich sehr schlecht. Eine Sache ist es zu stehlen, eine ganz andere aber natürlich jemanden zu töten. Und er sagt dann auch noch was zu Yuladi. Sinngemäß, er habe sich, das ist jetzt wiederum ein Zitat, scheiße gefühlt, als er gelesen habe, dass eine Frau mit Baby für die Tat gebüßt hat. Er sagt, ich habe mich sehr schuldig gefühlt, es gibt keine Verzeihung dafür.
Dann kommen noch jede Menge weitere ZeugInnen, Polizisten, die am Tatort waren, Bekannte von Benito und auch Bekannte der drei Angeklagten. Aber lass uns doch gleich zu den Plädoyers gehen. Was sagt denn die Staatsanwältin am Ende des Prozesses, wie es alles sich ereignet hat?
Die Staatsanwältin, die geht von einem gemeinschaftlichen Mord aus, den die drei auch zusammen begangen hätten. Also die Version, dass einer gar nicht mit in der Wohnung gewesen sein soll, das nimmt sie ihnen nicht ab. Sie fordert für alle lebenslange Haft. Die Anwälte der Angeklagten, die sehen das natürlich anders. Wie sich ja schon am Prozessbeginn gezeigt hatte, wollen die eine mildere Strafe erreichen. Ich bin nur bei einem der Plädoyers dabei, dem der Anwältin von John. Und sie spricht von einer fahrlässigen Tötung und fordert eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren für John.
3 Jahre nach einem so brutalen Überfall. Das Gericht sieht das ganz anders. Am 27. August wird das Urteil verkündet und das Gericht verurteilt alle drei wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft. Wie, Elke, lautet die Urteilsbegründung?
Die Vorsitzende Richterin sagt erstmal, 3 Jahre nach dem Mord und lange nach dem Freispruch für Yuladi sei es nun endlich gelungen, diesen Mord aufzuklären. Die Beweislage gegen die drei, gegen John, Jeffrey und Stalin, die sei erdrückend. Die drei hätten gehört, dass Benito 250.000 Euro für den Verkauf seines Lokals bekommen hatte. Und das Geld, sagt sie, das wollten die sich einfach holen. Wie es ganz genau in der Wohnung abgelaufen ist, das sei jetzt nicht mehr so ganz lückenlos aufzuklären. Fest steht für die Kammer aber, alle drei sind in der Wohnung gewesen. Und schon im Flur gab es dann ein Handgemenge, als Benito sich wehrte. Sie hätten ihn deshalb mit Kabelbindern gefesselt und John, der habe Benito dann den Hals zugedrückt und ihn erstickt. Es ging allen dreien darum, Zitat der Richterin, ihr Vorhaben, Geld zu erbeuten, auf jeden Fall durchzuziehen.
Das Urteil gegen die wahren Mörder ist gesprochen und hoffentlich damit dann auch die Möglichkeit für Yuladi, endgültig mit diesem dunklen Kapitel ihres Lebens abzuschließen. Sag mal, eine Frage noch, Elke. Weißt du, wie es für Yuladi nach dem Freispruch weitergegangen ist? Hat sie vielleicht wirklich für sich abschließen können?
Es hat sich für sie tatsächlich alles ganz gut entwickelt, also zumindest ihre Lebenssituation, ja. Sie hat ja noch 2 ältere Töchter in Kolumbien gehabt. Die konnte sie inzwischen nachholen nach Deutschland. Das heißt, sie lebt jetzt wieder mit ihren Kindern zusammen. Und auch der kleine Sohn, der ihr ja damals im Alter von ein paar Monaten weggenommen worden war, als sie inhaftiert wurde, der lebt auch wieder bei ihr. Der ist noch in psychologischer Behandlung. Das war ja ein sehr krasser Bindungsabbruch, ne, in einer sehr wichtigen Entwicklungsphase bei so einem kleinen Kind. Aber es heißt, dass er sich sehr gut entwickeln würde. Und Yoladi, die hat inzwischen einen festen Aufenthaltstitel. Das heißt, sie darf jetzt ganz legal in Deutschland leben. Und sie hat auch einen festen Job. Also alles in allem hat sich das eigentlich alles wirklich für sie ganz gut so entwickelt. Ich weiß aber auch, dass sie die ganze Geschichte jetzt wirklich hinter sich lassen und mit ihrer Familie langsam einfach mal ein ganz normales Leben führen will.
Ecke, zum Schluss habe ich noch eine gute und eine wahnsinnig schlechte Nachricht für euch. Welche zuerst?
Na dann, die schlechte.
Die schlechte ist, die nächste Folge in 2 Wochen ist unsere letzte. Mhm. Für dieses Jahr natürlich.
Und die gute?
Die gute ist, wir machen weiter, wir gehen in eine 3. Staffel. Alle Infos dazu, die gibt es von uns in 2 Wochen. Und dann beantworten wir auch all die Fragen, die inzwischen bei uns angekommen sind, über Kommentare und über Mails von euch. Zu unseren bisherigen Folgen, da gibt es Fragen zu Elkes Arbeit als Gerichtsreporterin, zum deutschen Strafrecht und dieses große Q&A zum Staffelfinale, das hört ihr in 14 Tagen, nämlich am 17. Dezember. Zuerst natürlich in der ARD-Audiothek, dort am besten gleich abonnieren, dann seid ihr nämlich immer die Ersten, die es hören.
Ich freue mich schon drauf.
Ich auch, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.